Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute an meiner Seite der gute Thorsten. Hallo Thorsten.
Hallo Daniel.
Genau, und meine Wenigkeit. Und wir haben uns heute wieder über zwei spannende Themen rausgesucht. Einmal Richtfunk und das zweite wird dann so ein bisschen Richtung Glasfaser für alle gehen, sag ich mal. Glasfaser aus dem Baukasten und wir fangen mal mit Richtfunk an, habe ich mir jetzt gerade überlegt. Da hast du ein bisschen was zugeschrieben. Vielleicht erstmal kurz Einleitung, wieso ist Richtfunk überhaupt sinnvoll? Für welche Szenarien kommt das zum Einsatz und wie funktioniert es jetzt in der Praxis?
Also Richtfunk, erstmal zwei verschiedene Geschichten. Zum einen wird Richtfunk im Business-Bereich eingesetzt, wo beispielsweise Mobilfunksendemasten per Richtfunk versorgt werden, weil es einfach zu teuer wäre, ein Kabel dahin zu führen. Wenn du dich ein paar Jahre zurückerinnerst und an Fernsehmasten beispielsweise denkst, die hatten früher auch riesen Richtfunkschüsseln dran. Darüber wurde das Signal der Fernsehanstalten eben auf die Sendemasten zugeführt, um dann über die klassische Antenne, und heute ist es DVB-T respektive T2, das Signal eben überhaupt erstmal zum Sendemast zu bekommen. Das, was ich jetzt meine, ist Richtfunk für den Privatkunden. Das ist eine Technologie, offiziell heißt sie Vibeck. Die Technologie, über die ich mit dir sprechen wollte, ist ein Anbieter dahinter, der nennt sich Servario Networks, aus Nordhorn kommen die. Die wollen im ländlichen Bereich statt VDSL oder statt Glasfaser bis zum Kunden ein Richtfunknetz aufbauen. Einfach weil sie sagen, es ist ein bisschen günstiger, das Ganze aufzubauen, als wirklich die Infrastruktur auf dem Land hochzufahren mit Glasfaser.
Okay, und die haben dann einen Glasfaser-Backbone und damit steuern sie sozusagen, haben sie eine Antenne, wo sie irgendwie andere adressieren oder andere Zwischenstationen.
Ja, im Prinzip hast du recht, ja. Im konkreten Fall, was ich mir angucken konnte, war in meinem Heimatort, da wird genau von Servario so ein Netzwerk ausgebaut. Und da ist es in der Tat so, dass die sich eine Glasfasertrasse gesucht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es Gasline oder Wingas, auf jeden Fall eine Glasfaserstrecke, die eben parallel zu so einer Gaspipeline gebaut wurde. Die haben sie als Vorleistung gebucht, eben als Dark Fiber, machen da eine Ausleitung und haben an der Stelle, wo sie diese Ausleitung machen können, einfach einen Richtfunksendemast hingestellt. Das ist so Luftlinie etwa 15 bis 18 Kilometer von meinem Heimatort entfernt und über die Strecke wird dann nach dem Prinzip von dem, was ich eben sagte, Fernsehmast oder Mobilfunksendemastzuführung, wird erstmal per Richtfunk das Signal auf den nächsten Sendemast bei uns im Ort dann geschossen. Von da aus wird es dann nochmal per Richtfunk an andere Sendemasten im Ort weiterverteilt. Da sollen, glaube ich, insgesamt in der ganzen Kommune sollen, glaube ich, insgesamt 5 Masten aufgebaut werden. Und an diesen Masten wiederum hängen oben Antennen dran, die erstmal ein bisschen erinnern an Mobilfunksendemasten, also so segmentartig. Da hast du dann also keine kleinen Schüsse mehr dran, sodass jeder Haushalt irgendwie einzeln mit einer Richtfunkschüssel angesteuert wird. Anders sieht das aber bei mir, bei meinen Eltern im Dorf aus, auf den Dächern. Da sind nämlich überall kleine Richtfunkschüsseln. Das heißt, das, was der Kunde zum Mast sendet, das geht per Richtfunk irgendwie zum Mast, wird aber von dort so quasi Point-to-Multipoint zurückgesendet. Ich finde es eine relativ spannende Technologie. Und wenn ich das Vibeck-Verfahren richtig verstanden habe, ich musste mir das leider alles selber durchlesen, weil jetzt nochmal Seitenhieb auf den Anbieter, der Anbieter jegliche Kommunikation mit uns verweigert, sowohl mit Teltarif als auch mit meinem Vater als Kunden. Es wurde zwar installiert, aber Kommunikation ist gleich null. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das Ganze noch weiter aufbohren, dass man jetzt beispielsweise bei meinem Vater auf dem Dach, wo ja eine Empfangsschüssel für ihn als Kunde hängt, eine zweite Schüssel aufhängen kann, die dann wiederum von weiteren Nachbarn angesteuert werden kann. Beispielsweise, wenn die einen Wald dazwischen haben und diese Richtfunkschüssel, diese Richtfunkanlage nicht direkt ansteuern können, könnten die quasi als Umweg über die Antenne meines Vaters dann doch diese Schüssel erreichen. So zumindest habe ich das Vibeck-Verfahren verstanden.
Weißt du, wie sich das jetzt abgrenzt? Das ist jetzt einfach nur das sozusagen kommerzielles Freifunker-Projekt, könnte man das jetzt so beschreiben, weil Freifunk nutzt es ja tatsächlich auch häufig diese Richtfunktechnik, um sozusagen Internet zu Leuten zu bringen, die vielleicht einfach eher nicht die Möglichkeit hätten, selten über Kabel oder so.
Ja, ist richtig, machen die auch. Ich würde es trotzdem differenzieren, weil das eine ist ein kommerzieller Dienst, der angeboten wird, der auch nicht gerade wenig kostet. Ich glaube, 33 Mbit kosten 40 € oder sowas. Ist natürlich eine ganz andere Qualität als ein Freifunk, was im Idealfall kostenlos ist. Dafür aber, zumindest meine Erfahrung mit Freifunk sagt, dass auch nicht die Wahnsinns-Performance bietet. Selbst wenn ich an meine 100 Mbit-Leitung zu Hause einen Freifunkrouter anschließe, kriegen die User, die das nutzen, gerade mal 1-2 Mbit raus, weil einfach der VPN hier in Berlin nicht mehr Saft auf der Leitung anscheinend hat. Würde ich differenzieren. Und natürlich hängt auch hinter der Richtfunkschüssel von Freifunk in aller Regel nicht gleich ein riesen Glasfaser-Backbone, der wahrscheinlich mehrere Gigabit durchbügeln kann, sondern geht dann eben auf irgendwelche anderen Privatleitung, manchmal hängen da eben auch Provider bei Freifunk mit drin, das ist richtig. Ich würde es trotzdem nicht als identisches Verfahren ansehen. Zumal ja, dass das vielleicht auch noch in der Regel sich der Freifunk-Nutzer zu Hause, also ich habe es noch nicht gesehen, dass da irgendwo eine Richtfunkschüssel bei irgendwem hängt. In der Regel sind das dann doch eher normale WLAN-Router, die Leute sich installiert haben, und es sind dann eher öffentliche Institutionen oder ähnliches, die die Freifunkstrecken betreiben.
Okay, du hast jetzt angesprochen, was neben dem monatlichen Preis, was kommen da auf Kosten für mich zu, was ist da sozusagen die Einrichtungspauschale, und hoch. Was ist sozusagen die maximale Geschwindigkeit, die ich jetzt beim höchsten Monatsgebühr rausholen könnte?
Also die Anmeldekosten laut Preisliste sind 99 €. Es kommen aber Technikerkosten hinzu, weil diese Richtfunkschüssel eben erstmal eingemessen wird vom Techniker. Das kannst du auch nicht ausbuchen beim Bestellvorgang. Und den lassen sie sich mal mit irgendwas paar 60 € pro Stunde berechnen. Also im Fall meines Vaters, das kann man auch im Testbericht, den wir auf Teltarif veröffentlicht haben, entsprechend nachlesen. Im Fall meines Vaters waren das roundabout 280 €, glaube ich, die aufgerufen wurden. Ist natürlich dafür, dass es in meinem Elternhaus endlich mal sowas wie Internet gibt, durchaus ein Betrag, den man in solchen Regionen auch wirklich bereit ist zu bezahlen. Weil vorher gab es da, ja, es gab LTE, da weißt du selber die Problematik mit der Datendrossel, und ist relativ schnell vorbei dann mit LTE. Und es gab irgendwie ein ganz langsames DSL mit 600 Kbit. Alles hat nicht so richtig Freude gemacht. Also von daher zahlt man das in solchen Regionen halt auch wirklich. Das wissen halt auch die Anbieter und machen eben auch die Grundgebühren relativ hoch. Das Höchste, was der Privatkunde derzeit buchen kann, sind 50 Mbit im Downstream und, das ist das Nächste, bei dem Anbieter gehen die Angaben auseinander, zwischen 5 und 10 Mbit im Upstream, je nachdem, welche Seite du dir gerade anguckst. Also die haben auch ihr Tarifportfolio nicht so richtig im Griff. Und auf der einen Seite kostet dieser 50 Mbit-Tarif 60 €, klickst du ihn an und bestätigst du ihn, kostet er auf einmal 99 €. Es macht nicht so richtig einen runden Eindruck, was den Service und die Kommunikation dieses Anbieters angeht. Aber die Leistung als solches, was dahinter steckt, ich habe, als ich es getestet habe, das ist das Wochenende, wo ich da war, fast immer die 33 Mbit rausbekommen und auch fast immer die 6 Mbit Upstream, die wir gebucht haben. Also das lässt hoffen, und ich habe in der Nachbarschaft auch schon einige Schüsseln gesehen, die dann eben auch da Kunde sein müssen, weil sonst hast du so eine Schüssel nicht auf dem Dach. Für Geschäftskunden, das vielleicht noch hinterhergeschossen, das habe ich zumindest der lokalen Presse entnehmen können, soll es auch Angebote geben, künftig mit einer Gigabit-Leitung sogar. Also das soll das System hergeben. Finde ich recht spannend, weil realisiert wird die letzte Strecke, nach dem, was ich recherchiert habe, auf Frequenzen, die unser eins sonst für ganz normales WLAN nutzt. Das sind unlizenzierte Frequenzen, die da eingesetzt werden. Ich bin mal gespannt, ob die auf Dauer wirklich das halten können, was sie versprechen. Und ich bin auch gespannt, was passiert, wenn es denn mal einen richtigen Regenguss gibt oder Schnee auf den Antennen liegt oder ähnliches. Ich habe es einmal das Wochenende erlebt, da war ein kurzes Regenschauer. Da war dann auch die Leitung mal für 2 Minuten weg. Die hat sich aber selber repariert. Also noch während des Regenschauers ist das Internet wiedergekommen. Man muss natürlich auch bedenken, wenn ich sagte ja vorhin, das Signal kommt aus 15 bis 18 Kilometer Entfernung. Also es muss nicht unbedingt bei mir zu Hause regnen. Es kann auch irgendwo auf der Strecke einen richtigen Guss geben und dann ist die Verbindung trotzdem weg. Das sind also kleine Nicklichkeiten. Aber wie gesagt, unterm Strich muss ich sagen, es tut sich was. Kurzfristig, langfristig komme ich wieder mit meinem Glasfaser an und sage, es führt kein Weg an Glasfaser vorbei. Und an solchen Stellen, wo solche Lösungen aufgebaut werden, passiert jetzt natürlich gar nichts in Richtung Glasfaserausbau. Also ich glaube, langfristig macht man sich mit solchen Lösungen das nächste Problem auf.
Ja, also ich würde sagen, da haben wir das Thema ganz gut erschlagen, aber falls ihr natürlich mehr Infos benötigt, könnt ihr natürlich gerne unsere Seite ansurfen, teltarif.de, da haben wir euch entsprechend auch in den Shownotes nochmal den Artikel verlinkt von Thorsten und da könnt ihr einfach noch ein bisschen auch mit Bebilderung das durchlesen und vielleicht noch ein paar mehr Eindrücke mitnehmen, als jetzt vielleicht unser kurzer Report das hergegeben hat.
Du sagtest vorhin auch Glasfaser. Ich habe es gerade auch angesprochen. Du hast dich in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem Thema Glasfaser beschäftigt und wie das endlich mal ans Laufen kommen soll, dass Glasfaser ausgebaut werden soll. Open Giga ist das Stichwort. Erzähl mir mal was dazu.
Ja, vielen Dank, Thorsten, für die gute Überleitung. Ich darf mich auch bei dir bedanken, dass du Urlaub hattest. Deswegen hatte mich auch die Einladung erreicht, sozusagen zu der Open Giga Pressekonferenz, die in Berlin tatsächlich stattgefunden hat, im Technikmuseum. Und Via Europa sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ist schon sozusagen in Schweden länger aktiv auf dem Markt, ist sozusagen eben auch eine Firma, die sich sozusagen einfach stark macht dafür, dass sozusagen Leute schnelles Internet bekommen, beziehungsweise Glasfaser bekommen. Und da ist jetzt eben als eben geplant, mehr oder minder, das war sozusagen der Startschuss für den Markteintritt, das ganze Event, wenn ich mal hier auf die News drauf schaue, 16. September war das Ganze. Und entsprechend, da waren wir vor Ort und haben uns das für euch mal angeschaut. Hast du denn Fragen, Thorsten, was es denn ist?
Genau, was ist das eigentlich? Also Open Giga heißt das Angebot, wenn ich es richtig gesehen habe. Heißt das jetzt, Open Giga will ganz Deutschland mit Glasfaser versorgen? Oder was haben die vor?
Genau, also sie wollen vor allem halt Kommunen und Gemeinden ansprechen, die ohnehin sozusagen in diese Richtung planen, was zu machen. Also sie wollen jetzt nicht sozusagen mit dem höchsten Aufwand sozusagen Gemeinden und so überzeugen, die überhaupt kein Interesse an schnellem Glasfaser-Internet haben, sondern es geht halt wirklich darum, die Gemeinden zu erschließen oder darauf auf das Angebot aufmerksam zu machen, die halt sozusagen da ohnehin schon Grundinteresse für hegen. Und da diese Gemeinden wollen sie halt adressieren mit dem Angebot.
Und dann sagt die Kommune, ja, wir möchten das und dann baut Open Giga oder wie?
Tatsächlich muss die Gemeinde in Vorleistung treten. Aha. Es läuft nämlich so ab, dass es so ein Modell halt ausschaut mit dieser Ausschüttungsmodell, nenne ich es immer. Und zwar soll die Gemeinde eine 50% von der Grundgebühr erhalten, die der Kunde letztendlich monatlich dann bezahlt. Also wir gehen jetzt mal einfach von dem Betrag 36 Euro aus, um das so ein bisschen plastischer zu gestalten. Und dann sagt Open Giga, erhält die Gemeinde so in spätestens 12 Jahren sozusagen das Geld zurück, was sie für die Erschließung mit von Glasfaser einmalig ausgegeben hat. Und die Gemeinde übernimmt da sozusagen die Rolle von der passiven Infrastruktur. Also sie verlegt einmal das Glasfaser und kann darauf hoffen, dass sie sozusagen ab dem 12., 13. Jahr entsprechend damit Gewinne abschöpft und sozusagen ihr Investment refinanziert bekommen hat.
Und was ist mit bestehenden Glasfasernetzen? Werden die auch irgendwie integriert? Weil sonst habe ich ja wieder so eine gesplittete Geschichte, dass in einem Ort vielleicht Open Giga die Kommune überzeugt hat und der Nachbarort hat sich schon vor 2 Jahren entschieden und hat schon längst Glasfaser ausgebaut und da kommt das dann nicht zum Tragen.
Naja, letztendlich, wenn sich sozusagen dieser passive Infrastrukturbetreiber, wir gehen jetzt davon aus, eine Gemeinde hat vielleicht zum Beispiel das Glasfasernetz auf eigenes Betreiben sozusagen aus Fördergeldern oder so finanziert, könnten die sich natürlich da einhängen und könnten natürlich trotzdem die Gewinne abschöpfen sozusagen oder sozusagen die Kosten, die sie damals eben hatten, sozusagen wieder rückwirkend einholen, indem man halt hingeht und sagt, okay, wir entscheiden uns für Open Giga, wir haken uns sozusagen bei dem Modell als passive Netzinfrastruktur ein und wollen uns da eben sozusagen dran beteiligen. Also da gibt es sozusagen keine scharfe Trennlinie, die das sozusagen ausschließen würde, bestehende Infrastruktur da einzubetten in das Programm.
Okay, und der Kunde, also jetzt der Endkunde als solches, der wird dann Open Giga Kunde oder vermittelt Open Giga das dann auch wieder nur weiter an andere Anbieter?
Genau, vielleicht soll ich nur dazwischen sagen, also wir haben besprochen, passive Infrastruktur, einmal verlegen das Ganze, aktive Infrastruktur wird es eben geben, sozusagen, dass die Verwaltung der Service am Kabel sozusagen, wenn es irgendwie einen Kabelbruch gibt oder so, dass natürlich dann entsprechend auch der Techniker vorbeikommt. Aktive Infrastruktur, da soll sozusagen natürlich auch ein bisschen Geld fließen, wenn ich jetzt hier gerade mal nachschaue, okay, 30% sollen es etwa sein von der Grundgebühr im Monat, die sozusagen an die aktive Infrastrukturbetreiber fließen. Und weiterhin wird eine Rolle spielen, sozusagen 10% etwa ist sozusagen der Marktplatz, also sozusagen, wo alle
vier Komponenten, auf die vierte komme ich gleich zu sprechen, zusammentreffen. Der Marktplatz nimmt sich sozusagen auch 10% von der Grundgebühr des Kunden und on top eben die vierte Infrastruktur, wo du sozusagen als Kunde auch aktiv in Verbindung trittst, ist sozusagen der Reseller, der sozusagen dir als Kunde den Service anbietet, also sprich die Kundenhotline vielleicht schaltet und ihm entsprechend dir die Angebote macht und dann sagt, hier im Monat zahl 36 Euro und dafür bekommst du zum Beispiel symmetrisches 100 Mbits.
Okay, also wird da die Grundgebühr, die ich als Kunde zahle, am Ende zwischen ganz vielen Parteien aufgeteilt. Einmal kriegt mein Provider, was weiß ich, 1&1 kriegt den Anteil, wenn die da mitmachen würden.
Genau, ich würde es vielleicht eher als Reseller bezeichnen, weil in dem Fall, sie providen ja nicht so richtig was.
Genau, dann kriegt OpenGiga sein Geld für die Marktplatzgeschichte, dann kriegt derjenige, der die aktive Infrastruktur betreibt, was, dann kriegt die Kommune was und finde ich ein spannendes Modell. Was unterscheidet es aus deiner Sicht zu den Open Access Plattformen, die wir schon haben, die ja noch nicht so richtig zum Fliegen gekommen sind?
Naja, ich meine, wenn sie sozusagen, sie sagen halt, wir haben halt wahnsinnig viel Erfahrungswerte aus dem Schweden mitgenommen, sozusagen diese Jahrzehnte, das müssen es glaube ich jetzt schon 10 Jahre sein, genau, die wir da sozusagen gesammelt haben in Schweden, die haben wir jetzt sozusagen den voraus. Also sozusagen neue Anbieter, die jetzt auch so Open Access Modelle anbieten, die haben wir sozusagen nicht diese Kompetenz, die sie aus den anderen Ländern schon importiert haben oder zumindest jetzt nicht so direkt, weil man muss jetzt sozusagen, OpenGiga ist sozusagen das Label, das Marketing-Label und Via Europa ist sozusagen die Firma, die dahinter steht, Via Europa Deutschland eben für den deutschen Sektor. Und sie sagen halt, wir importieren sozusagen das Know-how von unseren Kollegen in Schweden und haben dadurch sozusagen schon die ganze Softwareinfrastruktur, die dahinter liegt und die ganze Kompetenz, wie man das halt aus Business-Seite her ausbauen muss, haben wir sozusagen den anderen voraus.
Okay, ich bin mal gespannt. Also ich bin da relativ skeptisch. Ich weiß zwar, dass es in Schweden super läuft, jetzt nicht unbedingt mit dem Anbieter, sondern generell, was den Glasfaserausbau in Schweden angeht. Aber Schweden hat auch andere Voraussetzungen, als wir sie hier in Deutschland haben, was generell den Breitbandausbau angeht. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht kannst du mal sagen, haben die schon gesagt, wann es wirklich losgehen soll? Weil das war ja einfach nur der Kickoff. Und ich denke mal nicht, dass die schon die erste Kommune präsentiert haben, mit der sie zusammenarbeiten wollen, oder?
Genau, also es geht eigentlich derzeit eher darum, erstmal sozusagen dafür zu werben, dass es sowas überhaupt gibt und natürlich jetzt auch die Kommunen zu gewinnen. Vielleicht können wir jetzt auch kurz darauf eingehen, sozusagen, wie der Kunde letztendlich vielleicht davon erfährt, dass in seiner Gemeinde sowas geben könnte. Also wenn zum Beispiel sich die Gemeinde dafür entscheiden sollte, das zu machen, wird es halt eben auch so ablaufen, wie wir es vielleicht auch von anderen Glasfaseranbietern kennen im regionalen Bereich, dass es sozusagen so eine Art Ausschreibung gibt oder halt so in der, dass die Gemeinde sozusagen hingeht und eine Webseite schaltet und sich die zukünftigen potenziellen Kunden dafür einschreiben können, dass sie eben daran partizipieren möchten und einen Glasfaseranschluss haben möchten. Und dann, wenn sozusagen eine gewisse Prozentzahl zusammenkommt an interessierten Kunden, wird sozusagen dieses Glasfaser halt verlegt. Und dann soll es halt so ablaufen, dass man halt eben auf diese OpenGiga-Plattform geht und dann sieht zum Beispiel für seine Straße, gibt es eben zum Beispiel 3 Reseller, die entsprechend einem den Glasfaseranschluss anbieten und die werden sich natürlich preislich von der Laufzeit, werden sich je nachdem halt unterscheiden. Der eine verlangt vielleicht 36 Euro für symmetrisches 100 Mbits, der andere verlangt vielleicht 40 Euro, weil er sagt, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Telefonservice, ein bisschen mehr Kundensupport einbauen und da wird sozusagen dann für den Kunden sozusagen die ersten Berührpunkte geben und natürlich die Gemeinde wird es wahrscheinlich im Gemeindeblatt dann irgendwie annoncieren, okay, wir arbeiten jetzt mit OpenGiga zusammen, da tut sich was, bitte meldet euch an, wenn ihr euch dafür interessiert oder so.
Das klingt ganz spannend und vielleicht importieren die dann auch dieses schwedische Modell, was ich immer sehr charmant finde, wenn ich dann mit dem Fahrrad durchrade durch die Orte, da steht überall in den Vorgärten oder noch vorm Vorgarten, vor der Hecke quasi so ein kleines Schild, ja, wir wollen Glasfaser von XY. Ist natürlich eine wunderbare Werbemaßnahme für die Nachbarn. Sowas vermisse ich in Deutschland und sowas vermisse ich übrigens auch, um auf unser erstes Thema zurückzukommen, bei dem Anbieter, bei meinen Eltern da im Ort. Werbemaßnahme 0. Also wenn du dich nicht damit beschäftigst oder zufällig das in der Zeitung gelesen hast, da ist nichts und ich frage mich, wie sowas sich dann rumsprechen soll und wie man die entsprechenden Kunden gewinnen soll. Ich bin gespannt, ob das Modell funktioniert. Wenn es funktioniert, werden wir bestimmt wieder drüber reden, über OpenGiga.
Genau, ich würde sozusagen nur kurz, dass ich es nachher einen Titel mit reinschreiben kann. Glasfaser aus dem App Store sozusagen, würde ich es fast nennen, ja. Und so funktioniert es eigentlich auch. Und was vielleicht auch nochmal das Bemerkenswerte darin ist, wenn es wirklich so funktionieren sollte in Deutschland, ist halt wirklich so, dass man sich wie in einem App Store sozusagen nachher seinen Tarif zusammenklicken kann. Also dass halt wirklich auch die soll sehr flexibel ablaufen, also eine kurze Laufzeit, vielleicht sogar bei manchen Anbietern gar keine Laufzeit, dass man wirklich sozusagen innerhalb von 30 Tagen zum nächsten Anbieter rüberspringen kann. Weil die Infrastruktur, mit der Infrastruktur haben die letztendlich die Reseller nichts zu tun, ne? Also die Reseller letztendlich sind da nur sozusagen für dich im Sinne dessen der zur Verfügungstellung von Serviceleistungen oder halt zum Beispiel, vielleicht sagt der eine Businesskunde, ich brauche vielleicht hier und da dann irgendwie eine verschlüsselte Anbindung oder sowas in der Richtung, die, wo die es halt zum Beispiel irgendwelche virtuelle Dienste bereitstellen, das auf jeden Fall. Zum Abschluss möchte ich vielleicht mal darauf zu sprechen kommen, das habe ich jetzt vorher so ein bisschen vergessen, dass es durchaus aber auch so sein kann, dass theoretisch alle vier Komponenten von einem Anbieter übernommen werden könnten. Also wenn zum Beispiel sich eine Stadt halt aufdrängt, könnte sie sozusagen jetzt, oder ein privater Betreiber, könnte ja sozusagen auch alle vier Elemente übernehmen. Also es muss nicht immer zwangsläufig so sein, dass alle vier von vier unterschiedlichen Anbietern übernommen werden.
Also die Stadt kann quasi, was weiß ich, die Stadt Oberursel sagt, wir machen das und wir betreiben auch das Glasfaser und wir werden jetzt auch Provider. Also rein theoretisch würde das auch gehen.
Genau, also es geht natürlich nur dann, wenn es zum Beispiel Stadtwerke sind, wenn es eine, ja, genau, GmbH sind oder sowas, weil ansonsten dürfen sie es natürlich nicht, aber wenn es nur eine Kommune wäre.
Stadtwerke, die das machen, gibt es ja mehr als genug, gerade Richtung Schleswig-Holstein, da oben macht ja jedes zweite Stadtwerk gefühlt mittlerweile Glasfaser und wird Internetprovider. Halte ich für nicht ausgeschlossen, ja.
Genau, und so ein bisschen der Ansatz eben bei dieser Präsentation sozusagen in drei Schritten zum eigenen Reseller oder wie man es auch immer nennen möchte, also sozusagen jeder soll irgendwie innerhalb von wenigen Tagen, Monaten, was weiß ich, also schnell Reseller werden können auf der Plattform. Das
ist ein neues Geschäftsmodell für uns, Daniel, was meinst du?
Ja, ich habe auch schon gedacht, ich brauche so jemanden mit Technikkompetenz, da fällt mir der Thorsten zum Beispiel ein im Reseller-Bereich.
Du machst das Marketing.
Genau, ich mache den Podcast. Okay, also ich glaube, das war schon mal ganz gut umrissen, aber falls ihr da Fragen zu habt, haben wir natürlich auch entsprechend alle Kanäle offen. Ja, also wir haben eine perfekte E-Mail-Adresse, wie ich sie immer wieder gerne nennen würde, aber macht der Thorsten heute mal wieder.
Ja, damit du nicht, wie eben im Vorgespräch, info@podcast irgendwas sagst, haben wir podcast@teltarif.de und der Dani hatte eben eine coole Idee, was man uns da auch hinschicken kann.
Genau, am 30. Oktober feiern wir das einjährige Bestehen sozusagen von dem Podcast und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da vielleicht Audio-Kommentare zukommen lasst. Ganz einfach aufgenommen mit dem Handy, also geht einfach in eure Notizfunktion, in eure Diktiergerätfunktion rein und schickt eben an die E-Mail-Adresse info@podcast, super, podcast@teltarif.de eben entsprechend euren Audio-Kommentar. Der sollte etwa eine Minute nicht überschreiten, finde ich. Also es sollte eigentlich schon sehr kurz und bündig sein. Ihr könnt zum Beispiel vielleicht Themen nennen, die euch besonders interessieren, welche wir noch in Zukunft behandeln sollen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder einfach auch Glückwünsche dalassen, wenn ihr da was zu sagen habt. Freuen wir uns sehr. Einzelner Schluss ist vielleicht so 5 Tage im Voraus, also 25. Oktober sollte das vielleicht Ganze dann schon bei uns landen im E-Mail-Postfach.
Ja, ich bin ja sehr gespannt drauf, auf die Audiokommentare und vielleicht auch auf die Wünsche von euch da draußen.
Okay, dann vielleicht mal kurz zusammenfassend. Die Adresse teltarif.de/podcast ist sozusagen unsere Übersichtsseite mit allen Podcasts gelistet. Ihr könnt uns natürlich über iTunes auch abonnieren, da Rezensionen hinterlassen, freuen wir uns sehr. Plus bei iTunes oder insgesamt beim RSS seht ihr natürlich entsprechend auch immer, welche Themen wir behandelt haben und könnt entsprechend dann euch durchklicken durch die ganzen Themen, die wir angesprochen haben. In dem Fall waren es nur zwei, aber zwei spannende.
Ja, wir hatten ja schon ein Jahr lang spannende Themen. Geht übrigens auch, wie ich aus Erfahrung sagen kann, auf einer Sonnensanlage etc. Da können wir uns dann auch selber hören. Ist auch sehr spannend immer.
Okay, finde ich gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut.
Jo, tschüssing.
Ciao.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.